Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Guten Abend.
Sie sind in Neustrelitz geboren, in Hamburg aufgewachsen, haben aber in Berlin gelebt, in vielen anderen Städten auch. Jetzt in der Schweiz am Vierwaldstätter See. Wo würden Sie sagen, ist Ihre Heimat?
Meine Heimat ist Berlin. Nach wie vor 35 Jahre Berlin, einmal Berlin, immer Berlin. Und das ist auch bis heute so, weil ich habe hier wunderschöne Erfahrungen gemacht, beruflich wie auch privat, wie auch mit den Freunden und mit den wunderbaren Künstlern in dieser Stadt. Und ich mag einfach, mich fragte mal einer, was gefällt dir an Berlin? In dieser Stadt kann man, egal in welchem Beruf, überleben, weil die Menschen offen sind. Ich kam damals 1973 nach Berlin, Schwarzer Jahrmarkt. Es war mein erstes großes Theaterstück in einer erste große Rolle überhaupt und für mich sehr spannend und ich wurde gleich umarmt, ob es die Presse war oder ja, Friedrich Luft noch kennenlernen dürfen und viele, viele große Schauspieler und schönes Erlebnis gehabt.
Gehen wir nochmal den Schritt zurück. Würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit?
Eine sehr glückliche Kindheit. Was mein Schönstes war, ich bin als Einzelkind groß geworden. Ich hatte einen Hund und das war mein Kumpel. Der kam vor Mama, vor Papa, vor der ganzen Familie. Ich habe den Hund so sehr geliebt, Mittagsschlaf in der Hundehütte, was meine Großmutter nicht so hübsch fand. Aber ja.
Das die hat dann immer gesagt, Mäuschen, achte auf die Flöhe.
Ja, genau, woher will... Oh, Sie sind aber toll informiert, aber das hat man auch nicht immer. Mein Kompliment.
Ja,
ich sagte immer, pass auf, du kriegst Flöhe. Kratzend stand ich vor ihr, ich war damals vielleicht 4. Ich sage, ich habe keine Flöhe, aber kratzte schon.
Und der Hund ist ja auch nicht derselbe natürlich, aber Chico ist heute der ständige Begleiter.
Ich habe ihn geschenkt bekommen von Dieter Thomas Heck. Er sagt, Angelika, ich habe einen Hund gefunden. Er selbst hat in Spanien unten 8 Hunde mit seiner Frau. Die werfen sie ihm immer da auf sein Grundstück und dann kann er sich nicht trennen. Und er hat den Chico gefunden, in den Felsen, Schwanz abgehakt, abgemagert. Es war nur ein Skelett mit Haut überzogen, schon halbtot. Also eine große Chance hätte er nicht mehr gehabt. Der Arzt sagte auch, nehmen Sie sich doch einen. Nein, ich sage, der wird es jetzt sein. Mein Mann ist rübergeflogen, hat ihn sich angeschaut und mitgebracht. Am zweiten Tag gingen wir in der Schweiz schon ohne Leine spazieren. Ich, so einen Hund, aber das sagt man von jedem Hund, der kommt, der ist der Beste und der ist der, sie waren alle toll, aber er ist meine Seele, mein Schatten und mein Atem.
Mit 12 Jahren haben Sie angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und das war inspiriert durch den Papa.
Ja, ich dachte, bevor mich meine Großmutter ins Ballett schickt, singe ich lieber. Spaß. Weil ich war immer zu rund, ich hatte immer eine kleine Rolle in der Taille und das Bein ging nicht so auf der Schauspielschule auf die Stelle. Ich konnte mich sehr gut bewegen, ich hatte Temperament. Zum Leid meiner Eltern. Aber singen war für mich überhaupt, wenn ich traurig war, habe ich immer auf der Schaukel gesessen und habe gesungen. Hat ja, Kinder sind ja auch nicht immer einverstanden mit den Erziehungsmethoden der Eltern. Und dann war ich bockig und habe ich mich auf die Schaukel gesetzt und habe alle Schlager hoch und runter gesungen. Connie Francis und alles, was es so gab. Meinte, ich sing Englisch, das war dann auch Fantasiesprache, bisschen aus dem Dadaismus. Mhm. Das macht nichts und die Schaukel so hoch, der Hund biss mir in die Beine, weil er Angst um mich hatte und alles. Ich habe eine schöne Erinnerung und ich kann mich auch zurückerinnern und ich finde, das ist ein Geschenk, wenn die Eltern ihren Kindern einen Kinderschlüssel mitgeben, sage ich immer dazu, den sie immer im Kopf tragen, nicht in der Tasche und sagen, ach guck mal, da schließe ich nochmal auf, das war das, das war das. Warum bin ich heute so, wie die Psychologen sagen, es sind die Eltern. Ja, hättest du dein Kind anders erzogen, alles Quatsch. Wenn ich weiß, es war so, kann ich es auch später in meinem Leben händeln. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht mit meinen Kindern.
Aber Ihr Papa hat das Singen tatsächlich auch gefördert. Das heißt, er hat sie mitgenommen.
Ja, und mit 12 Jahren habe ich dann schon versucht, mal so die Königin der Nacht. Lang bestehe ich. Hätte ich ja gerne heute mal eine Aufnahme.
Gibt es da Aufnahmen, so auf Kassette noch von früher?
Nein, aber es gibt eine Aufnahme. Und das war damals in Hamburg mein erstes Musical Godspell mit Donna Summer noch zusammen. Mhm. Donna, wir haben immer auf der Toilette gesungen, weil es da schön hallte. Und wir haben viel miteinander gelacht. Wir haben uns wunderbar verstanden. Und meine spätere Lebensfreundin Katrin Briegel, die mich auch entdeckt hat, Donna hat bei ihr gewohnt und wir haben schöne Stunden miteinander verlebt.
Und sie haben überhaupt viel gesungen, nicht nur auf der Schaukel, sondern auch auf Familienfesten. Also richtig vor viel Publikum.
Ja, am Anfang ziert man sich doch immer so.
Ja, für mich wäre das eine Horrorvorstellung.
Ja, weil mein Vater war selbst so aufgeregt und der hat mich dann so erzogen, dass ich so ein bisschen entspannter an die Sache rangehe. Aber ich gestehe es, ich stehe immer unter einem Erfüllungszwang auch wenn man geliebt wird von den Menschen. Und ich habe so Respekt davor, vor der Musik und vor der Komposition und vor der Arbeit, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht mit zu viel Adrenalin lebe.
Von welchem Moment an wussten Sie, dass Sie Schauspielerin und Sängerin werden wollten?
Ich wollte immer Sängerin werden. Das war meine Emotion, das war in mir drin. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Ich habe in der Schule immer... Ich war immer unglücklich, wenn ich eine 2+ bekam. Und wenn ich eine 1 hatte, war ich ganz glücklich, weil mein Vater war immer sehr stolz auf mich. Und das Gefühl, dass ich ihn stolz machte, das habe ich sehr geliebt. Nicht das, vor Publikum zu singen, sondern Papa.
Und nach der Schule, da haben Sie ja dann den Beruf, kann man wirklich sagen, wieder von der Pike auf gelernt. Sie waren in der renommierten Schauspielschule Margot Höpfner in Hamburg. Und da gab es dann Gesang, Schauspiel, Tanz und Pantomime, also diese gesamte Palette.
Pantomime war auch mein Ding, das mochte ich gern, vor allem Fechten. Ich bin nicht gerade jetzt, dass ich sage, der Hochleistungssport, also diese körperliche Ertüchtigung hat mir Spaß gemacht. Nicht, weil ich faul war, weil ich habe mich einfach anders bewegt. Und ich war nie so sportbesessen. Den Sport, den ich gerne gemacht hätte, da hatten wir das Geld damals nicht. Ich hätte gerne Tennis gespielt. Aber gut, ich habe dann eben Tennisbälle gesammelt. Ne? Aber auch ein bisschen Geld damit verdient, Taschengeld. Aber das hätte ich gern gemacht. Gut, dann mit Omi Federball hat mir dann auch genügt im Garten.
Nach dem Abschluss der Schule, denn Sie haben ja einen richtigen Abschluss gemacht an dieser Schauspielschule, kam dann gleich die Rolle am Hamburger Thalia Theater. Dann gab es den Ausflug in die Welt des Kabaretts, Düsseldorfer Komödien. Inwieweit hat Sie diese Zeit geprägt damals?
Sehr geprägt. Es ging darum, Lore Lorenz war einfach für mich eine der größten Kabarettistinnen, die wir hatten. Sie hat mich dann einfach erzogen, was Politik angeht, dass alles zusammenhängt, ich war nur Musik damals. Ich war nur Jazz, ich war nur Oper, ich war Operette, alles. Mich hat alles interessiert, außer die Politik. Ich dachte, Politik machen wir im Theater.
Und dann kam 1983 die Rolle, die
der Grisabella
ihr Leben verändern sollte.
Ja,
genau.
Aber Berlin hat mich verändert. Ich habe ja damals in der Schweiz Helmut Baumann zum Beispiel, Kabarett. Ich habe schöne Rollen am Theater, an meinem Mutterhaus, sage ich immer,
im gespielt. Theater des Westens.
Ja, ich war da nicht fest engagiert, aber gut.
Aber ja, jetzt Grisabella, genau, 1983. Und an die Rolle sind Sie mehr oder weniger durch Zufall gekommen, weil Sie so mehr oder weniger als Letzte zur Audition ging.
Ja, ich ging am letzten Tag. Gillian Lynn wollte abfliegen und ich habe zu der Zeit die schöne Helena gespielt in Wien und rief eine Kollegin an, die rechte Hand vom Professor weg, und sagte, wollen wir heute Abend mal essen? Sagt sie, sag mal, warum kommst du nicht und singst vor? Ich sag, Monika, im Betriebsbüro saß sie. Ich sag, wollen wir essen gehen? Nein, ich kann heute noch nicht, aber sagt sie, wieso bist du nicht da gewesen, hast vorgesungen? Ich sag, Monika, die Rolle ist doch schon längst besetzt. Wenn dann nur die Grisabella, denn das alles... Zu tanzen, sage ich, das schaffe ich nicht. Da muss man sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe nachher auch viel getanzt. Aber gut, das kam dann später. Sagt sie, ach komm, mach dir doch einen Joke. Dann bin ich am nächsten Tag hingegangen. Und ich hatte aber in dem anderen Theater, Generalprobe. Und danach abgeschminkt. Ich sah aus, meine Damen und Herren, wie Erna Suppengrün. Abgeschminkt. Mir war alles egal, weil ich war so beschäftigt mit der neuen Premiere dort, zum ersten Mal in Wien, und fuhr dann ans Theater an der Wien. Nein, ich musste laufen, weil ich hatte gar kein Geld fürs Taxi. Und weiß ich noch, es war so heiß. Den Gürtel darunter, ich mit den kurzen Shorts und in Rosa. Ich sah aus wie Miss Piggy und Haare runter, alles war struppig, und ging dann dahin. Ich konnte ja auch nicht mehr den Text lernen. Und das hat sie denen aber gesagt, und nur einmal so. Und dann habe ich das in der Hand gehabt und habe vorgesungen, und dann war das ruhig. Kam Gillian Lynn hoch, werde ich nie vergessen. Und dann sagt sie, können Sie tanzen? Nicht so toll. Würden Sie denn morgen noch mal kommen und vielleicht mal mit mir ein bisschen arbeiten, Tanz? Weil ich habe als alte Katze ja diesen traurigen Tanz am Schluss, wo sie immer wieder zusammenbricht. Und aber das hat alles, und sie hat umgebucht. Und dann dachte ich, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Gut, und dann kam da ein Herr auch hoch und hat mit mir geübt. Ich dachte mir erst, das wäre ein Bühnenarbeiter. Der lag da irgendwie im Parkett mit Stiefeln und Lederjacke. Ich denke, also der steht. 2000 junge Leute haben dort vorgesungen. Und der kam dann hoch und arbeitete mit mir, weil ich ein bisschen geschwächelt habe in der Tiefe.
Da, die, da, da.
So, dachte mir, das ist ein, den fand ich doof. Das war nachher der Musikdirektor. Ich sage, ja, doch, trotzdem fand ich ihn nicht so toll. Und der, wieso Mephisto am Dirigentenpult? Und machen Sie das bitte mal, ne? So. Und dann das und das nochmal wiederholen. Haben Sie mich immer oben abbrettern lassen? Ich spüre mich, komm zu mir und berühre mich. Und ich dachte, was will der von dir? Ich sag das in der Tiefe, kriege ich hin. Ich fand ihn so doof. Heute bin ich mit ihm 30 Jahre verheiratet. Ich
wollte gerade sagen, das war der Beginn einer langen Freundschaft.
Einer langen Freundschaft, ja. Ein Schweizer, deshalb lebe ich heute mal in der Schweiz, aber er ist nicht so schweizbezogen. Mein Mann, also Hauptsache wir sind zusammen, dann ist alles in Ordnung. Kannst mich auch irgendwie nach Pferden an der Aller oder sonst wohin schicken. Ich habe die Rolle bekommen und stand dann vor dem Theater und dachte, auweia, jetzt hast du dir aber ein Ding. Ich habe so Angst bekommen. Dachte, oh nee, schön bekommen zu haben, alles toll, aber eigentlich will ich das nicht. Uraufführung. Dachte, jetzt kommt die kleine Milster da aus Berlin und singt diesen großen Song. Ich meine, so eine Uraufführung, da steckt ja viel drin. Aber es war eine schöne Zeit. 4 Jahre Wien.
Ah, das waren ja überhaupt Riesenerfolge. Es folgte dann die eigene Fernsehshow, mein Musical House.
Ja.
Ein schöner Titel. Dafür gab es dann die Goldene Europa, die Goldene Schallplatte. Sie ging auf Auslandstour. Riesenerfolge. War das so ein bisschen insgesamt wie ein Traum auch für Sie?
Für mich war das etwas, dass ich das, was der liebe Gott mir geschenkt hat, dass ich das zeigen durfte. Dass ich habe immer gedacht, das hat der bestimmt nicht umsonst gemacht. Meine Großmutter sagte ja einmal, ein Journalist sagte, was sagen Sie zu Ihrer Enkelin? Und dann sagt sie, ja, was soll ich sagen? Der hat der liebe Gott in den Hals gespuckt. Und das fand ich sehr herrlich. Ja, 90 Jahre alt. Und ich dachte, das sollte er nicht umsonst getan haben. Also habe ich fleißig gearbeitet und hatte ja auch einen sehr, sehr guten Lehrer. Eben, wie gesagt, meinen Mann, der sehr genau war, der... Sehr viel gelernt, sehr viel. Ich hätte, glaube ich, ohne ihn heute die ganzen großen Kirchenkonzerte, diese sakrale Musik wieder zurück ein bisschen zur Klassik auf meine Art gesungen, hätte ich nie gemacht. Er hat mich da motiviert und sagt, Angelika, lass uns doch mal was Neues machen. Schlager war ja nie so meine Ecke, kam aber dann durch Jack White, weil ich dachte, jetzt hast du so viel gelernt. Man hat dir gesagt, wie du singen musst. Du gehst immer noch zum Gesangsunterricht, bis heute übrigens. Das ist etwas für mich gewesen, einfach das Seil etwas höher zu spannen, etwas höher zu setzen und habe gedacht mit dem Schlager, was kann dir passieren? Das Pferd ist gesattelt, also steig jetzt mal auf das Pferdchen, welches dir den Schlager gibt, um das mal so zu erklären, dass du einfach dann Schlager singst, wenn du schon singen gelernt hast. Viele fangen an, Schlager zu singen, weil die immer alle denken, das ist so einfach. Schlager zu singen, Komödie zu spielen, das ist das Schwerste, was es gibt. Hast du ein gutes Band, eine tolle Komposition? Gut, du musst singen können, aber es ist leichter.
Sie haben gerade von Ihrer Großmutter gesprochen. Sind Sie selbst auch gläubig?
Ja, ich habe meinen Gott. Ich kann ihn nicht erklären, aber ich bin sehr, es beruhigt mich, es gibt mir viel Kraft. Für mich ganz allein. Ich habe meinen eigenen Glauben und es ist schön. Ich bin evangelisch erzogen worden und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man an etwas glaubt.
Sie hatten viele Höhen, aber auch Tiefen. Sie selbst hatten Hautkrebs. Hat Sie das verändert auch in Ihrem Glauben?
Die Kraft und das Glück kannst du nur selber in dir finden. Das kann nicht der Mann, das kann nicht die Freundin, das kann nicht die Familie. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich habe jeden Morgen vorm Spiegel gestanden, habe dann da, ich sah ja aus, als wenn mir eine Handgranate durch den Arm flog. Aber ich habe mich in Berlin operieren lassen. Ich passe immer noch auf, es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, gehe immer zum Check, alle halbe Jahr und ich stand dann vorm Spiegel und habe meinen kleinen Feind, den vermeintlichen in meinem Körper, gestreichelt und habe gesagt, weißt du was, ich erstick dich mit meiner Liebe. Ich lieb dich, bleib du mal da, ist alles in Ordnung, wir gucken uns jeden Morgen an. Sage nur eins, alles was blutet in dir, das frisst der Hai. Also liebe es und erstick es mit deiner Liebe. Das war meine Philosophie.
Sie haben ja natürlich auch viele Filme gedreht, unter anderem mit Happy Kerkeling, mit dem Sie ja am selben Tag Geburtstag haben.
Ja, mein Zwilling.
Genau, und mit Götz George. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Dreharbeiten?
Hochdisziplinierter Mann, der sehr viel Ruhe auch braucht hinter den Kulissen. Ich dachte immer, was macht er da? Der geht immer weg. Alle standen da. Ich sag, Götzeig, geht's dir gut? Sagt er, ich muss, bevor ich in die Szene gehe, mich von innen beschauen. Text gemacht. Er war so diszipliniert. Ungeheuer. Ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt. Wir haben beide auch die gleiche Agentin und wir haben uns dann auch so mal getroffen in Berlin und ganz, ganz schön. Und dann war irgendwie was mit einer Zeitung, mit der er ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und dann sagt er zu mir, Angelika, sagt er, will dir jetzt mal was sagen, privat. Sondern was, wenn die und die anrufen, gleich einen Hörer auflegen. Er war ein ganz toller Mann, ein ganz toller Kollege und auch hat immer, ich war ja damals, war 80er so rum, sagt er, weißt du, sagt er, hast ein bisschen, er war immer so mit Figur, er hat immer ganz schlanke Frauen gehabt. Mhm. Da kannst du auch immer ein bisschen abnehmen, ne? Gott sei Dank, komm. Er war privat ein ganz zuverlässiger und ein ganz feiner, ruhiger Mann. Ein toller Kollege und ein großer Verlust.
Und er selbst hat mal gesagt, dass im Alter die Haut nicht dicker wird, sondern dünner.
Er war ein sehr viel überlegt und ein sehr verletzbarer Mann. Er hat es nach außen hin nicht gezeigt, aber ich habe es so empfunden. Er hat aber auch die Ellbogen gehabt, sich durchzusetzen, wenn ihm etwas nicht gefallen hat. Manchmal hätte er für mich ein bisschen mehr lachen sollen in seinem Leben.
Die strahlenden blauen Augen.
Der hatte dann aber Scheinwerfer, sage ich Ihnen. Wenn der sie anguckte, dann ging das aber durch. Meine Damen, er war einfach eine Handgranate.
Sie haben sich selbst mal beschrieben als sehr kreativ, diszipliniert, aber auch ungeduldig.
Teufel manchmal.
Nur mit sich selbst oder auch mit anderen?
Mit mir selbst. Mit mir selbst.
Was bringt Sie auf die Palme?
Ungerechtigkeit, hilflose Menschen. Das ist etwas, wenn die ausgenutzt werden, wenn behinderte Menschen ausgenutzt werden, alte Menschen, Kinder, Unschuld. Wenn Unschuld verletzt wird, das bringt mich auf die Palme. Ob es das Tier ist oder der Mensch ist, macht mich verrückt.
Sie haben einen Putzfimmel.
Och.
Woher kommt der denn?
Ich hab's gern schön sauber. Ich hab's gern über, weil ich selber ich bin ja eine ziemlich wilde immer noch. Und wenn ich dann den Schrank aufmache, muss man ganz schnell den Koffer packen. Meine Abendkleider müssen da sein, meine Ohrringe müssen da sein, weil ich zu viele verschiedene Dinge mache in meinem Leben. Ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen, wenn ich sehe rundherum, da liegt Papier auf der Erde und da ist das schmutzig, meine Fenster sind schmutzig, ich kann nicht rausgucken. Nein, das ist nicht mein Ding.
Also äußere Ordnung, innere Ordnung?
Beides, möglichst. Mhm. Aber das Äußere ist sehr, sehr wichtig, damit das Innerste dann auch funktioniert. Bin sehr abhängig davon.
Putzen und Gartenarbeit, Sie sind Hobbygärtnerin.
Das ist das Schönste, was es gibt. Die Natur pflegen, sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen, mit der Erde vor allem auseinanderzusetzen. Ich bin so ein Mensch, der gern in der Erde wühlt. Ich ziehe immer Gummihandschuhe an, aber die sind bald weg. Meine Mutter sagt, Kind, zieh die Gummihandschuhe an. Ich sage, das mache ich dann heute Abend auf der Bühne.
Es hat ja beides im Grunde genommen auch was Meditatives, das Putzen. Und die Gartenarbeit ja auch.
Schweigen. Das glaubt kein Mensch. Sie glauben es mir nicht. Ich ahne es. Es ist so, ich bin ein Mensch, der auch schweigen kann. Hintergrund ein bisschen Musik oder auch nicht Musik, aber nicht, ich würde nie von mir jetzt etwas auflegen oder so. Bisschen klassische Musik mal oder irgendein Mensch erzählt, schades Hörspiel, das fehlt mir manchmal so ein bisschen in den Sendern. Das habe ich sehr, sehr gern gehabt, auch als Kind. Das habe ich sehr gern. Hörspiele hören beim Putzen. Aber nicht sprechen, muss nicht unbedingt sein. Und das ewige Handy in der Hand, das ist etwas zum Beispiel, was mich verrückt macht. Ich weiß, das gehört jetzt so. Die Menschen sprechen immer, überhaupt dieses Wort mache ich nicht, Zeitgeist. Aber die sagen, ja, das gehört dazu, ich kann nicht mehr anders arbeiten. Ich sage Ihnen, ich darf das gar nicht laut sagen, ich habe gar keinen Computer. Ich habe ein wunderbares Handy, das genügt mir, also um zu kommunizieren, wenn ich unterwegs bin. Computer habe ich nicht. Erzählen Sie mir was von einer Maus und ich kaufe eine Falle.
Was muss denn alles dabei sein, wenn Sie auf Tour sind, sodass Sie sich wohlfühlen, auch in der Wohnung, wo Sie dann wohnen, außer Ihrem Hund?
Mein Hund muss dabei sein. Und ich muss immer wissen, dass mein Koffer schön ordentlich ist und meine Kleider schön ordentlich sind. Ansonsten, ich habe keine großen Ansprüche.
Der Tauchsieder für die Bouillon.
Ach, was ist denn das? Als ich, den habe ich die letzte Zeit nicht benutzt, weil ich das nicht vertragen habe. Nein, den habe ich, so einen kleinen Tauchsieder habe ich dabei, wo ich dann mal meine Brühe trinke, weil ich vor dem Konzert nichts essen kann. Außerdem sagt die Waage sonst auch irgendwann dann unterwegs, bitte nicht in Gruppen betreten. Ja, weil man ja auch nicht so, ich koche ja sehr gern und das kann ich natürlich unterwegs nicht machen. Und dann so im Hotel unterwegs essen. Nach dem Konzert gibt es oft nichts mehr, weil es dann schon zu spät ist. Unterwegs geht nicht. So, manchmal ein bisschen schwierig.
Viele haben Sie natürlich noch gut in Erinnerung, jetzt vom Renaissance-Theater, wo Sie ja natürlich gespielt haben, ewig jung.
Wir spielen das übrigens immer.
Ich weiß, aber immer in Etappen.
Immer in Etappen. Ja, genau. Weil wir sehr gute Kollegen, wir haben so tolle Kollegen dabei. Wir sind eine so gute Crew. Und der eine dreht, der andere spielt woanders Theater, da, da, da. Und das alles für das Theater, das auf eine Reihe zu kriegen. Er würde auch gerne mal eine Woche lang richtig durchspielen, ewig jung. Wir auch. Aber das hat sich jetzt nicht so ergeben, aber es ist schon ein Knaller, das Stück.
Und demnächst stehen Sie im Schlossparktheater auf der Bühne. Ja. Die Proben laufen auf Hochtouren für das Musical Doris Day, Day by Day.
Ja.
Welchen Bezug hatten Sie denn vorher zu Doris Day?
Day by Day. Ja, ja. Schöne. Welchen Bezug habe ich? Kindheitserinnerung. Ich habe sie furchtbar gern gesehen. Und jetzt im Nachhinein, gut, es hat sich auch alles ein bisschen gewandelt, die großen Themen. Aber sie war für mich etwas Entspannendes, ihre Filme zu sehen. Schön, ihren Humor. Ich mochte ihre Ausstrahlung sehr.
Sie hatte so was Strahlendes.
Ne? Ja, sie war so ein bisschen so auch Frau Saubermann, nicht?
Ja.
Hatte sie. Und trotzdem hatte sie etwas Geheimnisvolles, gerade wenn sie so diese Liebesszenen gespielt hat. Die war schon sehr sexy, fand ich. Sie hatte eine Stimme, die so prägnant war, weich war, melodisch war, wunderschön, hochmusikalisch. Und sie hat ja nun wirklich fast nur Coverversion gemacht. Aber mit welchen Stars, nicht? Ob es nun Frank Sinatra war, nicht? Das war ja ungeheuer.
Ja, das Musical beschreibt ja die glamouröse Sängerin und Schauspielerin auf der einen Seite, aber eben auch die private Doris Day.
Mhm. Ja, manchmal viel Ähnlichkeit. Ich musste manchmal, als ich das Buch gelesen habe, musste ich schmunzeln, weil auch sie wollte ja eigentlich nie Schauspiel. Sie ist ja nicht, das wurde, war bei mir nicht so, aber ich wurde konfrontiert natürlich mit der Musik und mit der Kunst. Und das war bei ihr ja auch so. Ihr Vater Musiklehrer, war ihr Gesangslehrer. Die Mutter wollte dann später, dass sie tanzt und das hat dann auch nicht geklappt, weil sie ja den großen Unfall hatte damals und konnte dann nicht mehr tanzen und dann blieb ihr das Singen und es ist eine ganz, ganz große Geschichte, auch so von ganz unten hochzukommen.
Ja, sie hatte ganz schwere Schicksalsschläge.
Weiß Gott, ihr erster Mann hat sich dann ja umgebracht und dann der Sohn, ich glaube, das ist bis heute ihr schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, meine Kollegin Katharina Valente, die trifft sie ja noch ab und an in L.A. und sie muss ein Knaller sein. Sie hat ja im letzten Jahr noch einen Auftritt hingelegt. Da wäre ich gern dabei gewesen. Aber sie war eigentlich, sie wollte immer Hausfrau sein. Ehe, Kinder und auch ein großer, sie ist eine große, sie hat eine Organisation, Doris Day Foundation. Und die Hunde, sagte sie ja auch, es waren ihr sehr, sehr, sehr wichtig. Eigentlich wichtiger als die Menschen. Gut, da kann nicht jeder mit umgehen. Aber für sich selber steht es ihr zu, mit 93 zu sagen, es ist so. Diese Rolle ist etwas, ich bin ja noch am Anfang. Es ist viel, sie erzählt viele, viele Geschichten. Dieser Rolle bist du auch teilweise einsam. Weil es ist schon sehr, sehr viel, was man da lernen muss, mit welchen Situationen man sich auseinandersetzen muss. Sie muss einfach ihr ganzes Leben den Abend erzählen. Mit den Liedern, mit den ganzen Epochen, Kriegs-Nazi. Als Amerika gegen die Nazis stand, 1944 war das, da war sie erst 20 Jahre alt. Und da war ja auch ihr erster großer Titel, der Sentimental Journey. Ja, das alles zu erzählen, es sind so viele Erlebnisse, die dort in diesem Buch jetzt stehen, wo ich sehen muss, dass ich das auch alles, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ich fand von ihr jeden Titel klasse. Auch Heaven.
I'm in Heaven. Ja, ganz toll.
Und das sind so diese richtigen, früher sagte man immer so, das sind unsere Gassenhauer, das kann man dazu nicht sagen. Es ist schon, ich glaube schon, dass das eine ganz edle, feine, schöne Geschichte wird. Und wo die Leute auch sich erinnern an die Musik. Mhm. Das, ich finde das immer so wichtig. Schon, weil einige Titel werden auf Englisch gesungen, aber das geht nicht anders, weil die einfach nicht übersetzbar sind teilweise. Aber man kennt die Melodie. Und das ist, ich meine, wir haben ja auch den Film gesehen, wenn Doris Day gesungen hat, hat sie ja auch nicht auf Deutsch gesungen. Mhm. Aber man kann mitsummen, man kann mitschunkeln, man kann sich fallen lassen. Hoffe ich doch, dass uns das gelingt. Wir fangen an immer bei Null, egal wie was, auch wenn man viel gesungen hat in seinem Leben. Du fängst immer wieder, egal was du machst, bei Null an.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ich lebe den Moment.
Angelika Milster, danke, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und toi, toi, toi für die Premiere.
Ich sage nichts, man darf nie Danke sagen, aber ihr könnt alle kommen und hinterher können wir ja vielleicht mal ein Wort wechseln.
Danke, dass Sie da waren.
Ich danke ganz herzlich. Ich freue mich, wieder in Berlin zu sein.